Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche immer freitags den Politikwahnsinn unter die Lupe nehmen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Was für eine Woche. Eklat im Weißen Haus, eigentlich eine 2.0 Zeitenwende und dann natürlich in der Folge das Schreddern der Schuldenbremse. Und dann gibt es auch noch Neues über NGOs, aber dazu später. Wir fangen natürlich mit dem Riesenschuldenberg an. 900 Milliarden Euro wollen Union und SPD für Verteidigung und Infrastruktur locker machen. Wie stehst du dazu? Historische Ausmaße.
Ja, das hat biblische Ausmaße, ne?
Ja.
Friedrich jetzt 3-2, ja? Und Friedrich führte das Sondierungsteam in die Wüste, es herrschte großes Klagen, ob der Karknis, ja. Und Friedrich zeigte auf den Boden und es tat sich ein Loch auf und aus dem quoll pures Gold. Und es endete das Wehklagen und alle Sorgen und Nöte verschwanden. Und es war Geld wieder da für das Heer und die Brücken trugen wieder schwere Lasten, ja. Und es herrschte frohe Freude im Land. So etwa, ja. Ja, so ist das jetzt.
Die Kehrseite ist, das hat er doch auch schon im Wahlkampf gewusst. Da hat er aber Schulden, Reform der Schuldenbremse, Sondervermögen immer abgelehnt. Jetzt diese Rolle rückwärts. Ich kann verstehen, wenn sich Unionswähler völlig getäuscht fühlen.
Ja, also gut, links der Mitte, muss man sagen, herrscht jetzt große Freude, weil ja die kühnsten sozialdemokratischen Träume in Erfüllung gegangen sind. Mhm. Ich habe gesehen, lustigerweise ist Saskia Esken, also die SPD-Vorsitzende, vor 6 Jahren, also 2019, als sie sich bewarb für den SPD-Vorsitz mit diesem Mann, dessen Namen ich immer falsch ausspreche, glaube ich, Walter Norbert Borjans, hieß der nicht umgekehrt?
Andersrum.
Ne? Norbert Walter Borjans, ja. Okay, ja. Den gibt es ja auch nicht mehr. Nee. Ist sie angetreten mit dem Versprechen, also bis nach dem Versprechen, mit der Vision, ja, 500 Milliarden für Infrastruktur. Mhm. Da haben sie alle ausgelacht. Das haben wir heute. Insofern, also 6 Jahre später hat sie sich durchgesetzt. Klar, also ein bisschen Beklemmung jetzt auf der anderen Seite bei den Konservativen, weil das war in der Tat nicht das, was man im Wahlkampf versprochen hat. Ne?
Frau Esken hat ja auch angekündigt, es entscheiden nicht nur die Männer.
Ja gut, das kam auch noch dazu. Aber man muss mal sagen, also das ist jetzt kein schlechter Track Record für eine Sozialdemokratin. Also 500 Milliarden, zumal ja Infrastruktur, das ist ja das Schöne am Wort Infrastruktur, da fällt ja letztlich alles drunter. Ja? Mhm. Also natürlich, wie gesagt, den Ausbau der Brücken, Straße, Schiene, aber auch das Soziale, ja, das ist ja irgendwie auch Infrastruktur. Das heißt, beim Bürgergeld kann man jetzt noch was draufpacken.
Nee.
Ja.
Da ist es ja komplettes SPD-Wahlprogramm irgendwann. Also dann brauche ich da keinen
CDU-Kanzler. Deswegen habe ich, also mein bekannter Ulf Poschert, Chefredakteur oder jetzt Herausgeber der Welt, den habe ich gesehen bei Welt.tv, der saß da mit also aufgerichteten Haaren sozusagen vor Empörung, ja, und sagte, er fühlte sich total sozusagen als Wähler betrogen jetzt von Friedrich Merz. Erst vorher sagen, also beenden alle Schattenhaushalte, vor das Verfassungsgericht ziehen, ja, und jetzt mit 1 Billion Euro Sondervermögen, wie das heißt. Das ist ja auch so ein Wort. Das Wort allein zeigt ja den ganzen, wenn man so will, Betrug, weil da wird kein Vermögen aufgebaut, da werden ja Schulden aufgebaut, ne?
Ja, klar.
Das ist ein bisschen wie die Spezialoperation von Wladimir Putin, die dann nicht Krieg heißen durfte.
Ich finde, Verteidigung kannst du ja noch verargumentieren, nach dem, was momentan in der Welt passiert. Die Amerikaner sind nicht mehr unsere sichere Schutzmacht. Das finde ich, dass man das noch mit dem alten Bundestag durchprügeln möchte, kann ich verstehen. Aber warum denn die Infrastruktur auch noch? Das hat doch Zeit. Das hat doch überhaupt keine Notwendigkeit.
Na gut, also
jetzt in der nächsten Woche.
Ja, also wenn ich Kanzler wäre, was Besseres kann ja natürlich nicht passieren. Also mit 1 Billion Euro im Kreuz, da kann jeder depregieren. Ja, das ist so. Das kann jeder. Weil jedes Problem, was sich irgendwann auftut in den 4 Jahren entlang des Weges der Kanzlerschaft, das schmierst du einfach mit Geld zu. Das war ja letztlich auch genau das Programm, mit dem die Ampel angetreten war. Und deswegen funktioniert das ja auch am Anfang, weil größere Misshelligkeiten zwischen Grünen, SPD und FDP, da hat man sozusagen dann die Subventionsgießkanne genommen und ist irgendwie über den rot-grünen Rasen, beziehungsweise über den Rasen der FDP gelaufen und dann blühte wieder alles. Und als das Verfassungsgericht dann entschied, das geht so nicht mehr, aufgrund einer Klage der CDU, da setzte ja das große Wehklagen da ein. Also insofern, also für Friedrich Merz ist das natürlich auch ein Glücksfall. Ich glaube, in der Kritik, die ich ja verstehen kann, also gerade von konservativer Seite, wird so ein bisschen übersehen, so ist natürlich auch christdemokratische Politik. Also die hat ja kein ideologisches Konzept. Also anders als die Linken, die ja immer sagen gleich, das sind die Verrate Ideale und das steht ja im Parteiprogramm und jetzt haben wir uns am Parteiprogramm versündigt. Christdemokrat guckt, hat dann mal das Parteiprogramm irgendwo verabschiedet auf irgendeinem Parteitag, da hat er nie wieder reingeguckt. Das eigentliche Programm der CDU ist, an die Macht kommen und sich an der Macht halten. Und was ja vergessen wird, also zum Beispiel gerade, sag mal, das Mammut des deutschen Konservatismus, das war ja immer Helmut Kohl, ja, bis heute. Und gegen den sind ja die Linken auch angerannt, weil er eben angeblich so konservativ war. Das war ja mehr so habituell, also wie er aufgetreten ist, die Politik überhaupt nicht. Ich meine, kein Kanzler hat den deutschen Sozialstaat so ausgebaut wie Helmut Kohl. Der hat eine ganz sozialdemokratische Politik gemacht. Deswegen waren ja am Ende auch die Schulden dort, wo sie waren. Ich meine, Norbert Blüm, sein Arbeitsminister, von dem ja der berühmte Satz stammte, die Rente ist sicher, ja, weil man halt immer, aus dem Bundeshaushalt dann entsprechend sozusagen das Ganze quersubventioniert hat. Also den größten Gefallen, den man Friedrich Merz tun kann, ist so gesehen auch, dass man ihn eben als diesen Rechten karikiert, ja. Also rechts an ihm ist ja allenfalls noch sein traditionelles Familienmodell, ja. Mann, Frau, Kind und nicht geschieden, ja. Also nicht Patchwork. Also wir im Vollzug der realen Politik, ich kann da gar nichts Konservatives erkennen.
Ja, aber er hat uns doch versprochen, dass ein Ende aller linker Politik.
Ja, das ist das, was man vor der Wahl sagt. Und dann passiert halt der Donald im Weißen Haus. Und dann macht er den armen Selenskyj rund und dann sagt man, ja, jetzt ist alles anders.
Die Grünen fühlen sich übrigens auch betrogen. Die müssen aber im Bundestag noch zustimmen, damit man diese Zweidrittelmehrheit für die Änderung der Schuldenbremse und für Sondervermögen am Ende auch erreicht. Die werden sich das wieder teuer bezahlen lassen, schätze ich mal.
Wahrscheinlich, ja. Zumal ja ich gestern gesehen habe, die CSU, die ja Aschermittwoch hatte. Also vorgestern.
Ja.
Und das nochmal genutzt hat, also mal so richtig die Grünen zu beschimpfen. Also der famose Generalsekretär Herr Huber, also Cem Özdemir als wegen dem Essen von Tofu-Schnitzeln ja verspottet, Annalena Baerbock in den Ruhestand feministischer Außenpolitik verabschiedet, über Robert Habeck sich als Kinderbuchautor noch lustig gemacht. Also sind alle Register gezogen. Und da habe ich gedacht, auch wow, also alle sozusagen in Senkel stellen, die du eine Woche ja später wieder brauchst im Deutschen Bundestag, es sei denn, Herr Huber hat in den Bundestag geguckt, hat die Häupter seiner Lieben gezählt und auf wundersame Weise auch hier eine Mehrheit von zwei Dritteln entdeckt, ohne die Grünen. Ich habe sie nicht gesehen.
Und mit der FDP wird es die nicht geben.
Nee, also das, glaube ich, macht die FDP nicht jetzt. Also rausgeflogen sein, weil man tapfer die Schuldenbremse verteidigt hat als Einzige. und jetzt noch die Hand heben.
Für Rekordschulden.
Nee, also ich meine, dann muss ja den Kakao nicht noch trinken, durch den man geführt wurde. Ne?
Ich frage mich ehrlich gesagt, wenn jetzt die Union in Sachen Schuldenbremse so linke Politik macht, wird dann in Sachen Migration eher rechte Politik gemacht? Irgendwann muss ja die SPD auch mal Abstriche machen.
Würde man denken, ja, zumal der Kanzlerkandidat Friedrich Merz ja, ich glaube, einen Tag vor der Bundestagswahl noch vollmundig versprochen hat, es gibt keine linke Mehrheit mehr in Deutschland, es wird keine linke Politik mehr geben, das ist vorbei, nach dem Motto, read my lips. Ja, mal gucken, ja. Also
wenn die Glaubwürdigkeit schon nach einer Woche dahin ist, ist schon schwierig.
Diese Schuldenbremse, die war ja natürlich niemals Es war immer so eine technische Veranstaltung, deswegen den Leuten ist ja nie das Herz aufgegangen, wenn man gesagt hat, ja, wir verteidigen die Schuldenbremse. Das war ja ein großes Problem. Ich war deswegen ein Freund davon, weil sie einen natürlich zwingt, Prioritäten in der Politik zu setzen.
Ja, klar.
Und auch mal darüber nachzudenken, wo man vielleicht mal sparen kann. Also es gibt ja ein paar Möglichkeiten. Man könnte ja auch mal das eine oder andere Bundesministerium einsparen. Also warum wir uns ein eigenes Entwicklungsministerium leisten, versteht kein Mensch. Das könntest du ganz schnell einordnen als Abteilung innerhalb des Auswärtigen Amtes. Wir brauchen auch diese 46 Beauftragten nicht für, was ich Beauftragte für Queerness, Beauftragte für Antidiskriminierung. Ich weiß nicht, was wir uns da alles leisten mit einem enormen Aufbau auch an Verwaltung. Auch beim Bürgergeld weiß jeder Experte, also jetzt steuern wir auf die 50 Milliarden zu, also Höhe Bundeswehretat. Auch da ist das eine oder andere möglich. Aber wenn ich natürlich wenn ich dieses Korsett komplett sprenge und einfach daneben eine Billion stelle, dann gibt es keinen Grund mehr fürs Sparen.
Ja, aber du hast schon ein bisschen Donaldsche Züge. Willst du jetzt auch so ein Ministerium für effizientes Regieren einsetzen?
Auch so eine kleine deutsche Variante. Ich glaube, da hätten viele Leute nichts gegen. Weil ja am Ende muss es ja irgendwo herkommen, das Geld. Wir können es ja nicht drucken im Keller. Nun muss ich sehen, also es soll ja jetzt gestreckt werden, glaube ich, über 13 Jahre und dann wird das irgendwie wieder zurückgezahlt. Also am Ende bleibt es natürlich bei der jüngeren Generation.
Mm.
Bislang muss ich allerdings sagen, hatte ich natürlich da auch immer, hatte ich da ein schlechtes Gewissen, also auch wenn die Rente erhöht wurde, habe ich gesagt, komm, die jungen Menschen, die müssen das alles zahlen. Aber nachdem jetzt die 18- bis 24-Jährigen ja die Linkspartei mehrheitlich gewählt haben, ja, also die ja das auf dem Programm hat,
ja,
und alles auf den Plakaten sogar geschrieben hat, anders als die CDU, also höhere Rente, Vollverschuldung, ja, alles läuft so weiter, Sozialstaat ausbauen,
ist es dir
hält sich natürlich mein Mitleid jetzt auch ein bisschen in Grenzen.
Dass es überhaupt zu diesem gigantischen Schuldenberg der künftigen Regierung gekommen ist, hat ja auch zu einem großen Teil mit Donald Trump zu tun und dem Eklat im Weißen Haus. In der Folge hat er der Ukraine die Unterstützung gekürzt. Wie erlebst du das alles?
Ja, also der Friedrich kann jemals dem Donald sehr dankbar jetzt sein, ja. Das ist der Grund gewesen, also diese Pressekonferenz, diese entgleiste Pressekonferenz, die ja alle auch gesehen haben, wo alle entsetzt waren, um den Schalter umzulegen, merkt man ja auch, gibt gar keinen Widerstand jetzt mehr. Ich habe mir die 50 Minuten noch am selben Abend angeguckt, weil am Anfang tauchten ja nur diese Snippets auf, also wo der dann so in den Infight geht, der Zelensky mit J.D. Vance, dem Vizepräsidenten. Und das ist deswegen ganz interessant, finde ich, weil man sieht, dass die ersten 40 Minuten relativ normal verlaufen. Man merkt schon, es gibt so eine Grundspannung, weil die sind halt genervt vom Zelensky, dass der nicht gleich also alles unterschrieben hat, was sie ihm hingelegt hatten. Ne? Also Überantwortung aller sozusagen Bodenschätze an die USA ist ja so ein kolonialer Approach, kennt man ja so eher so von früher aus dem Kongo. So, ja. Und die hatten ja schon nebenan, offenbar hatten sie also den Vertrag und das Buffet aufgebaut. Und der macht Zicken. Und das nervt sie so. Und dann gibt es immer so spitze Bemerkungen und dann sitzt du eben der Don da so da und so. Nach dem Motto, don't overplay your cards und so. Und dann macht Zelensky einen Fehler. Und zwar, weil er natürlich auch genervt ist, auf seiner Seite. Ich meine,
Nach drei Jahren Krieg?
Ja, er ist auch durch, merkt man. Sieht man dem ja auch an, also ganz hager. Und also wenn man die Bilder sieht von vor 3 Jahren und jetzt, der Mann ist um 20 Jahre gealtert. Und J.D. Vance wieder so große Vorträge, ne? Also Biden hat das alles vermasselt, ja, und das müssen wir jetzt diplomatisch lösen und so. Das kennt der Zelensky natürlich, alle diese ganzen Floskeln. Und dann, Fehler, geht er auf den J.D. Vance direkt zu und sagt, ja, also wie haben sich, erstens waren sie überhaupt schon mal in der Ukraine, nach dem Motto, hast das ja alles nur von Google mal gesehen. Das ist ja auch ein Problem bei diesen Leuten, die sind ja nie rausgekommen aus der USA.
Ja.
Also weder der Donald noch der Vance, auch der Rubio nicht, die kennen gar nicht sozusagen die Welt. Und das Zweite, wie stellst du dir das eigentlich vor mit Diplomatie? So, und dann das ist jetzt ein Direktangriff gewesen und dem weicht jetzt J.D. Vance nicht aus, sondern nimmt den Ball voll auf und haut voll zurück. So, was der die ganze Zeit möglicherweise auch schon wollte. Und dann eskaliert die ganze Geschichte. Schlauer wäre es sicherlich gewesen, da zu sitzen, sich das anzuhören und das ins Leere laufen zu lassen. So wie der jordanische König das eine Woche vorher gemacht hat. Ja? Das war ja eine ähnliche Situation. Da sitzt dann der Jordanier, da sitzt Donald Trump, da sitzen die alle drumherum. Da macht er jetzt sozusagen alles, was vorher hinter verschlossene Türen war, macht er jetzt vor Kameras, was ja auch so ein bisschen strange ist. Sozusagen The Apprentice jetzt im Weißen Haus. Ne? Ja. You are fired, ja. So läuft das ja. Und der Jordanier sitzt da und dann breitet ja auch der Donald wieder alle seine großen Pläne aus. In dem Fall also Umsiedlung aller Bewohner von Gaza nach Jordanien und Ägypten, damit er aus Gaza das Las Vegas des Nahen Ostens machen kann.
Und der hat's abgenickt, einfach nur.
Der sitzt einfach da, hört sich das so an.
Und denkt sich, nehme ich mal mit.
Denkt, das ist ja dein Teil. Du weißt, wenn du siehst den natürlich an, der hat ja diese arabische Verschlagenheit natürlich auch, dass der sich das denkt, alles klar, lass den Trump mal reden. Das lässt ihn komplett in Wasser laufen, ja, so. Aus dem Plan, dass Las Vegas des Nahen Ostens wird nie was werden. Das ist dann ja auch so, irgendwann hat Trump das dann auch vergessen, nach dem Motto, habe ich vorgeschlagen, fand ich immer eine super Idee, die anderen wollen halt nicht mitziehen, so, ja, dann so. Der ist ja auch so dann, also was er ja nicht macht, ist, weil er ja auch so viele Ideen hat, so nicht so eine Liste zu machen, nach dem Motto, das ist noch offen, den muss ich jetzt nochmal nachschneiden.
Also hat keine To-Do-Liste.
Nee, hat er nicht, ja.
Aber ich fand eigentlich, die Situation war doch von Beginn feindselig, weil erstmal wurde Zelensky gedisst, weil er keinen Anzug anhat. Das fand ich so bodenlos.
Ja, da gab es immer auch eine Geschichte dahinter. Also die Amerikaner hatten bei der ukrainischen Botschaft mehrfach angerufen und hat gesagt, Zelensky soll einen Anzug tragen. Warum? Zelensky trägt ja deswegen keinen Anzug, weil er gesagt hat am Anfang des Krieges, ich trage erst dann wieder einen Anzug, wenn der Krieg vorbei ist.
Ja.
Deswegen trägt er diese Art Camouflage-Kleidung oder diese komischen Turtlenecks mit dem ukrainischen Wappen, diese schwarzen. Das heißt, er wollte natürlich nicht das Signal setzen, was die unbedingt wollten im Weißen Haus, jetzt der Krieg vorbei. Was? Nee, hier ist kein Krieg vorbei, nee. Wollte er zeigen. Deswegen, er kommt da an. Das war schon der erste Downer für Trump. Der macht ja auch eine Bemerkung. Oh, du hast dich aber ganz schön rausgeputzt, ja, so. Das fanden sie schon mal, sozusagen, das war auch so ein Act of Defiance, ja, also so ein kleiner, stiller Widerstand. Und dann kommt ja dieser Reporter aus dem Hintergrund, der das offenbar souffliert bekommen hatte. Nach dem Motto, hast du keinen Anzug? Drehst du keinen Anzug? Hast du keinen Anzug? Wo dann der Zelensky sagt, doch, ich habe einen Anzug. Möglicherweise, wenn der Krieg vorbei ist, trage ich auch einen, entweder einen schöneren als deinen oder nicht so schön wie deinen. Ja. So, aber da nimmt das, da merkt man, da nimmt das Ganze eben halt Fahrt auf. Das Blöde ist, wenn ich so wie der Zelensky da Widerstand mache, missle ich natürlich, wenn ich von den Leuten abhängig bin, denen ich jetzt den Stinkefinger zeige. Und ja, das ist die Entwicklung dieser Woche, die ist natürlich echt ernst, dass jetzt die Amerikaner mal eben bei den HIMARS-Raketen so bestimmte Links deaktiviert haben, sodass die Raketen jetzt nicht vom Boden kommen und auch die gesamte Überwachung und den Austausch von Geheimdienstinformationen natürlich für die Front total wichtig ist, erstmal auf Null gekappt haben. So. Und ich meine, wir haben ja vielleicht auch Aktienbesitzer unter unseren Hörern, auch die Aktien besitzen, ja, Aktien besitzen von Unternehmen, wo man immer sagt, rede ich vielleicht nicht so offen drüber, ja, im Freundeskreis. Also zum Beispiel amerikanische Rüstungsunternehmen. Und da kann ich nur sagen, liebe Zuhörer, da würde ich mal jetzt ein bisschen shorten, weil die Botschaft dieser Woche ist, und wir Europäer bekommen 70% oder beziehen wir auch nicht 70% unserer Rüstungsgüter aus Amerika. Wenn es reicht, dass der amerikanische Präsident findet, dass deine Rakete nicht mehr vom Boden kommt oder deine Drohne nicht oder dein Flugzeug nicht,
nützen sie dir nichts.
Dann ist ein bisschen die Frage, was ist es eigentlich wert, was ich da gekauft habe? Ne?
Spannender Gedankengang.
Also wir haben zum Beispiel, um das ein bisschen plastischer zu machen, wir haben einen gerade bestellt in Amerika oder vor etwas längerem. 40 F-35, das sind diese Superflugzeuge, die sehr, sehr unter allem Radar hinweg fliegen können.
Diese Attackams.
Also die allen anderen Flugzeugen unter anderem Eurofighter weit überlegen sind. 40 Stück für einen Milliardenbetrag. Nur, für die Programmierung dieser Flugzeuge wird jetzt eine Sondereinheit gerade in der Eifel stationiert. Amerikaner. die sozusagen sicherstellen, dass wenn du den Schlüssel umdrehst, das Ding auch fliegt. Mhm. Wenn jetzt Trump sagt, nee, also der Russe hat jetzt gerade, Putin hat gerade die Spaltung mal angegriffen, ich finde aber nicht, dass wir uns da wehren sollten und wir versuchen unsere Flugzeuge vom Boden zu kriegen und die bleiben aber alle am Boden kleben, weil die nun halt die Programmierung geändert haben. Das ist ja wie gesagt so, als ob du bei Mercedes den Schlüssel umdrehst in deinem teuren Mercedes SL, ja, und macht nur ja, dann ist die Frage, ob wir uns wirklich das leisten sollten oder ob wir nicht da auch nach Alternativen gucken. Das werden sich jetzt ganz viele denken, insofern ja, auch diese Rüstungsunternehmen in der Regel in republikanisch regierten Staaten alle ansässig sind, hat das jetzt möglicherweise Rückwirkungen, über die die Trump-Administration noch gar nicht nachgedacht hat.
Jan, wir hatten letzte Woche über NGOs gesprochen, weil es ja eine kleine Anfrage der Union gab, wie denn eigentlich diese linken NGOs finanziert werden, also mit welchen Steuergeldern. Da gab es eine Riesenaufregung bei der SPD. Sie wollten nicht mehr koalieren, bevor sich Friedrich Merz entschuldigt dafür und das zurückzieht. Was ist eigentlich passiert mit dieser Anfrage? Ich habe gar nichts mehr mitbekommen.
Ich auch nicht. Es auch, gehört ja auch zu dem Teil. Also linke Politik ist ab heute zu Ende. Ne? Das war das große Versprechen von Friedrich Merz. Also ich habe mal nachgefragt im Familienministerium, wo die meisten dieser Gelder geparkt sind und dann sozusagen über die verschiedenen Kapillaren, ja, auf die rot-grüne Blumenwiese fließen. Also ne, da ist die Anfrage bislang nicht eingegangen. Also das war jedenfalls Stand Anfang der Woche. Die hängt jetzt irgendwo fest im Kanzleramt. Ich glaube, das Kanzleramt sitzt einfach drauf, sagt, wir arbeiten da mit Hochdruck dran, ja, aber es geht gar nicht weiter. Nach dem Motto, vielleicht fragt ja auch gar keiner mehr nach.
Ja, findet die Union jetzt das nicht mehr so wichtig?
Also ich find's nach wie vor ein Thema. Also wenn ich natürlich den Einfluss des rot-grünen Lagers brechen will, das heißt ja auch immer ein Mafia-Film, ne? Folge der Spur des Geldes, dann gilt das hier natürlich auch. Also da hat sich ja so ein Schattenstaat aufgebaut in den letzten Jahren. Das fing schon unter Angela Merkel an. Das Familienministerium eben entweder sozialdemokratisch oder jetzt vor allem grün geführt. Und dann gibt es halt diese Gelder, das sind Millionen gegen rechts oder Demokratie stärken oder wie diese alle heißen. Und dann gibt es dann eben die verschiedensten Organisationen, die da alle angedockt sind. Weil gegen rechts, wer hat schon was gegen den Kampf gegen rechts? Also Hate Aid und wie die heißen oder die neuen deutschen MedienmacherInnen, ja. Und natürlich auch die Omas.
Die heißen so, die Genders nicht, ne?
Die heißen so und die Omas gegen rechts und so weiter, die dann ja auch alle demonstriert haben, was die CDU ja so ein bisschen irritiert hatte, noch vor der Wahl gegen die CDU. So ein kleinerer, tieferer Staat. Zumal ja, das fand ich immer interessant, die ja auch nicht dabei stehen bleiben, also irgendwie jetzt die Stichworte und Studien zu liefern, die dann wiederum in linken Medien die entsprechende Berichterstattung zur Folge haben, sondern es geht ja so weit, dass man richtig auch dass man die Gegner linker Politik also erstens markiert und dann auch noch verleumdet. Mhm. Das ist ja die Liste, ist ja dann das probate Mittel. Das heißt also, das Familienministerium legt ein Programm drauf gegen Antifeminismus, ja. Mhm. Und dann die Amadeo-Antonio-Stiftung, die da ganz führend ist, das Geld und legt also Listen an von Antifeministen. Und als Antifeminist giltst du dann schon, wenn du also an dieser irrigen Vorstellung natürlich festhältst, dass jemand mit Penis keine Frau sein könne, ja. So, das ist dann schon Antifeminist. Da darfst du schon so auf Listen auf. Oder es gab dann so Listen für Klimaleugnen angeblich und so, ja. Also das heißt, alle, die nicht den frohen Gospel mitsingen, rot-grüner Politik, sind dann eben möglicherweise auf diesen Listen zu finden. So. Und ich fände es ein verdienstvolles, erstens, Anliegen. Und wenn man eben auch diese Meinungsmacht brechen will, auch vielleicht ein ganz probates Mittel, in der Tat mal an die Forderung ranzugehen. Weil, dass sich diese Vereine gründen, Und dass Leute jetzt also für die Einführung von Genderstern überall sind, so wie andere eben, sagen wir mal, für die traditionellen Familienwerte, dagegen ist ja nichts zu sagen. Nur, ob man jetzt dafür Steuergeld bekommen soll, denn da kann man ein Fragezeichen dran machen.
Ich weiß jetzt auch, warum sich Lars Klingbeil so da aufgeregt hat über diese Anfrage.
Ja, ich auch.
Da hat er familiäre Bande.
Ja, das habe ich auch gelernt. Das fand ich auch interessant. Also Lars Klingbeil, der ja den Verzicht auf diese Nachfragen jetzt zur Vorbedingung für Koalitionsgespräche gemacht hat, dessen Frau leitet selber eine NGO, D21 heißt die. Und wenn du da ein bisschen weiter googelst, stellst du fest, dass die aus 4 Bundesministerien mit insgesamt 150.000 Euro gefördert wird.
Wahnsinn.
Da habe ich auch schon gedacht, das ist auch so eine, also ich meine, in jedem Unternehmen würde das in allen Compliance-Richtlinien natürlich sofort scheitern. Also wenn die Frau des Vorstandschefs Geld aus der Firmenkasse für ihre eigenen Projekte abzwackt, aber in der Politik ist das alles irgendwie okay, ja. Und als es dann, also als dann das irgendwo auftauchte, ich habe da übrigens gar nichts zu gelesen, komischerweise, in den großen Zeitungen. Also so auf X auftaucht, da hieß es sofort so aus sozialdemokratischer Ecke, das ist ja ganz erbärmlich, Familienmitglieder sind tabu. Oh wow, Familienmitglieder sind tabu, habe ich gesagt. Dann ist aber viel möglich an Schattenhaushalten.
Vetternwirtschaft heißt das bei uns.
Bei Herrn Greichen hatten wir das ja auch erlebt, ja. Der berühmten Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium, ne, der alle seine Familienmitglieder irgendwo untergebracht hat, die haben sich dann alle gegenseitig zugearbeitet.
Übrigens, die NGOs haben ja noch mehr Macht. Ich habe jetzt gelernt, dass dieser Flieger, der aus Afghanistan kommt, mit 157 Afghanen an Bord, wo nur 2 Ortskräfte dabei sind, wer da mitfliegt, darüber haben NGOs entschieden.
Das habe ich auch gelernt.
Das ist doch irre.
Das ist auch, also 119 NGOs, also jede NGO irgendwie, und zwar auch weltweit, kann irgendwelche Leute vorschlagen, die dann auf Fliegern nach Deutschland landen. Dann haben die offenbar ja, das war, glaube ich, eine Weltrecherche, war das. Mhm. Und dann haben die also, das landete das Flugzeug Mitte der Woche um 10 Uhr irgendwo in Deutschland. Dann haben die sich die Papiere angeguckt. Da stimmte alles nicht. Also da gab es ein Ehepaar, deren Heiratsurkunde war gefälscht. Dann haben die Fotos gezeigt, ja, aus ihrem Smartphone, die nachweisen sollte, dass man schon länger zusammen ist. Das wurde dann akzeptiert als sozusagen Heiratsurkundenersatz. Dann gab es eine Familie von, glaube ich, 9 Leuten. Da stimmte gar nichts mehr. Also die waren sozusagen so eine Orgelpfeife von Kindern, aber die Papiere waren so, also der 5-Jährige hatte dann sozusagen das Alter des 10-Jährigen, der 2-Jährige das Alter des 8-Jährigen. Es war alles kreuz und drüben, auch durchgewunken. Also vielleicht endet das ja zumindest jetzt unter der neuen Regierung.
Okay, wenn Kinder durchgewunken werden, damit habe ich jetzt kein Problem. Aber es ist so ein bisschen die letzte Amtshandlung von Frau Baerbock, ne? Weil sie will sich ja auch auf die Hinterbank mit Herrn Habeck und Herrn Scholz zurückziehen. Bum-bum lutschend, wie du letzte Woche gesagt hast.
Da ist jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Attraktives. Also wenn du Außenministerin warst und jetzt sollst du also Fraktionsvorsitz machen, ne? Das ist ziemlich mühsam, da immer so deine Schäfchen zusammenzuhalten. Und da hat ja jeder so seine eigenen Bekümmernisse in so einer Fraktion. Und sie hat jetzt neulich Auskunft gegeben im Zeitmagazin. Da hatte die Kollegin Tina Hildebrand mit ihr so ein Langzeitinterview geführt über 5 Jahre.
Mhm.
Und das war insofern natürlich interessant, weil sie da halt relativ offen darüber sprach, welchen persönlichen Preis du auch als Spitzenpolitiker zahlst. Also die hat ja 2 kleine Töchter. Ich glaube, als die in die Politik, also als das anfing, dieses Interviewprojekt, waren die, glaube ich, so 3 und 5. Jetzt sind die entsprechend ein bisschen älter. Und also sie erzählt natürlich dann, dass sie regelmäßig an den Kindergeburtstagen nicht dabei ist. Und dann gab es offenbar so eine Situation, das war eigentlich fast herzzerreißend, also wo im Kindergarten oder in der Vorschule die Tochter immer gebeten war, die machten einmal in der Woche so einen Sitzkreis und da sollte jeder aus seinem Leben erzählen. Und da hat die Tochter sich immer nicht getraut, weil sie das Gefühl hat, sie kann nichts von zu Hause erzählen.
Ach nein.
Und dann erzählte sie als Mama, ich war jetzt im Sitzkreis, im Morgenkreis. Und und dann war sie, ist Frau Baerbock schon das Herz aufgegangen? Was hast du denn gesagt? Dass Mama wieder nicht da war.
Und
das ist natürlich hart.
Oh ja, das
so,
ist
und
hart,
also, dass jetzt so jemand jetzt also bei allem Spott, zu dem ich ja in der Lage bin, jetzt entschließt sich mal, die Prioritäten wieder anders zu setzen, ja, und die wenigen Jahre noch mal mit der Familie zu bringen, Also vor allem den Kindern, wo die noch nicht froh sind, also mit 12, 13, ja. Mama ist draußen und jedenfalls, wenn sie nach Hause kommen, die Tür zuwerfen, ja. Und große Schilder draußen ranschreiben, ja. Bitte nicht betreten, und Befugten ist das Betreten verboten. Also du sagen doch, diese wenigen Jahre hast, dass du die nutzen möchtest. Ich finde, das habe ich schon.
Sprichst du da aus eigener Erfahrung eigentlich?
Ja, ich habe ja noch mal kleine, und insofern, also als die ältesten beiden habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, weil es halt genau so war, Karriere machen, dich eben relativ schlecht verträgt. Das bleibt ja auch so, alles andere ist ja gelogen, mit jedenfalls seine Kinder regelmäßig sehen, und insofern jetzt, da ich nur noch hier so rumsitze, ja, so in Studios und meine Kolumne schreibe, habe ich jetzt viel Zeit für die Care-Arbeit, wie es so schön heißt. Also meine Frau arbeitet voll, und insofern bleibt das bei mir viel hängen. Ja, das ist ja das heimliche, das ist ja, mein Freund Jakob Aufstein hat ja mal gesagt, das heimliche Lebensmotto von mir sei ja offenbar links leben, rechts reden.
Ist ein schöner Abschluss. Allerdings brauche ich von dir auch heute Gewinner und Verlierer. Hast du dir jemanden überlegt?
Also die Gewinnerin der Woche ist, glaube ich, eindeutig Saskia Esken, ja. Das zeigt sich an ihr. Zähigkeit ist auch eine Tugend, ja. Ich meine, wie viele die schon weghaben wollten, die hatte ja zwischenzeitlich sogar mal Talkshow-Verbot, oder es gab ja die Anregung von Talkshow-Verbot aus den eigenen Reihen, ja, nach dem Motto, wenn jedes Mal, wenn die auftritt bei Ilna und sitzt, kostet uns das wieder einen Prozentpunkt. Und am Ende nicht nur mit ihren 500 Milliarden sich durchgesetzt, sondern wahrscheinlich auch einfach durch sich fest an den Tisch klammern Parteivorsitzende geblieben, ja. Also eindeutig Gewinnerin. Und Verlierer würde ich sagen, alle in Deutschland, die meinen, konservativ heiße, die Haushaltskasse zusammenzuhalten, ja.
Ja. Ich ahne es.
Nee, also, ich weiß nicht, was vom Konservativen am Ende noch übrig bleibt. Irgendwie die Übersicht bewahren beim Geld ausgeben, ja.
Das war's. Unsere Folge des Podcasts Der Schwarze Kanal. Jeden Freitag sind wir für euch da. Und ihr könnt uns hören überall, wo es Podcasts gibt, oder auch bei fokus.de und YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.